Gag-Reflex! Und damit herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast. Schon wieder eine neue Folge?
Das ist ganz richtig, Andreas. Schön, dass das wieder geklappt hat. Ich will, dass die Leute in Zukunft nicht mehr sagen, oh, endlich eine neue Folge Gag-Reflex, sondern, oh, schon wieder eine neue Folge Gag-Reflex. Das ist unser Ziel.
Ja, dass sie irgendwann sagen, oh nee, ich habe jetzt schon die letzten 3 Folgen nicht mehr gehört, das ist mir zu viel, sorry, bin ausgestiegen. Aber es ist so, mit großen Katastrophen vermehren sich die Ratten.
So ist es. Ihr könnt uns weiterhin eure katastrophalen Probleme schicken an mail@gagreflexpodcast.de und wir behandeln hier in dieser Folge wieder eine rattige und eine weniger rattige Frage und dann gibt's auf jeden Fall noch das Update, das wir letzte Woche schon versprochen haben. Also dranbleiben lohnt sich.
Wie wollen wir denn anfangen, Lars? Wie ist dir denn heute zumute?
Ach, gerne wieder mit der Rattigen.
Gerne mit der Rattigen. Wassersport erst im Altenheim. Hallo, ihr zwei Musterbeispiele für angewandte politische Korrektheit. Zunächst der standardmäßige Block mit Lob an euch. Ich liebe eure schonungslose, unverblümte Art. Es gehört schon was dazu, in der Form, wie ihr kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ihr seid so herrlich drüber, dass von überspitztem Humor zu sprechen die Untertreibung des Jahrhunderts wäre. Bitte weiter so. Offensichtlich ein rechtsradikaler Zuhörer. Nun mein Thema, der sich freut, dass man das endlich mal nochmal sagt.
Sei mir Andreas, dass es dir noch gibt überhaupt in der heutigen Gesellschaft.
Oh Gott, ich bin bestimmt der Held für so ganz viele, die kurz vorm Abdriften sind.
Aber solange sie durch dich auch nicht ganz abdriften, ist es doch wunderbar.
Ich stell mir so Leute vor, die mit dem Kopf in ein Polizeiauto runtergedrückt werden und mit den letzten Worten, oh Andreas, links hat gesagt. Das ist mein Vermächtnis. Nun mein Thema. Meine Ehefrau und ich sind beide 30 Jahre alt und seit rund 4 Jahren verheiratet. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Trotzdem schaue ich natürlich Pornos. Über die Zeit habe ich dabei einen Fetisch entwickelt. Es macht mich leider sehr geil, Frauen zu sehen, die sich erniedrigen. Am liebsten, wenn auf diese uriniert wird. Ich habe nun auch langsam, aber sicher immer mehr Lust, das selbst mal mit einer Frau zu machen. Allerdings gibt es hier 2 Hürden. Erstens, ich will nicht auf meine Frau pissen. Ich liebe sie ja doch und da will ich sie nicht so erniedrigen. Bin mir zudem zu 100% sicher, dass sie dies widerlich findet. Zweitens, ich finde selbst Urin sehr eklig und weiß nicht, ob ich das mit einer Frau anstellen könnte, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. Nicht, dass sie mich dann auch einsaut. Die Frage an euch ist nun, soll ich das Risiko eingehen und ihr von diesen Fantasien erzählen, in der Hoffnung, dass ich die Gelegenheit bekomme, es mit einer anderen Frau auszuprobieren? Oder soll ich es ewig für mich behalten, bis mir irgendwann im Altenheim versehentlich die Pflegerin an pisse und merke, dass dies das Geilste ist, was mir sexuell passieren konnte. Für etwas Background-Info. Meine Freundin ist bi und ich bin recht liberal. Sie darf nach Belieben mit Frauen schlafen.
Rechtsradikal oder recht liberal?
Sie darf nach Belieben mit Frauen schlafen, wie sie mag. Sie tut dies auch. Und als Gegenleistung darf ich hin und wieder dazu stoßen. Das hat er in Anführungszeichen geschrieben, weil er auch auf das Stoßen beim Ficken anspielen wollte. Ganz clever. Um neue Jagdgründe zu erschließen, planen wir demnächst mal an einer Sexparty teilzunehmen. Bei solch einer Veranstaltung findet sich sicher eher mal eine Gelegenheit bzw. eine passende Partnerin für einen derartigen Exkurs. Was ist eure Meinung dazu?
Hui! Mein erster Gedanke war, dass er sich ja an die Person von der letzten Folge wenden könnte, die immer so langen Sex haben muss, weil die ja sicherlich ab und zu mal eine Pinkelpause einlegen müssen. Dann kann man das ja wunderbar einfügen in den Sex. Also, es geht mal wieder ums Urinieren. Ich glaube, wir haben schon häufiger mal deutlich gemacht, dass wir beide da jetzt direkt nicht draufstehen.
Richtig. Kurzes Zögern. Also natürlich ist man mit diesen Pornos ja konfrontiert und ich finde schon, dass man sich dann mal fragt, was er sich auch fragt, könnte ich das überhaupt? Wäre das nicht so, dass ich da eine halbe Stunde rumstehen würde und einfach auf Teufel komm raus gar nicht pinkeln können würde? Weiß ich nämlich auch nicht. Außerdem frage ich mich immer, weil in so Pornos, dann wird ja auch zwischendurch geblasen oder so. Das sind für mich so zwei komplett unterschiedliche Kanäle. Das ist so, als müsste ich in meinem Penis dann umstellen. Ja gut, willst du mich jetzt blasen, dann passiert das. Oder soll ich jetzt pinkeln, dann müsste ich da kurz mal umstöpseln. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das körperlich könnte. Aber de facto pisse ich seit Jahren auf Frauen. Dementsprechend wird es schon funktionieren.
Gibt es da nicht so einen Hybridmodus, dass man beides machen kann?
Also man muss ja nach dem Orgasmus sehr oft auf Toilette. Das ist ja wahrscheinlich dann auch eine Chance, wenn man so Angst hat, ob das klappt. Das wäre ja wahrscheinlich eine Gelegenheit, ne?
Ja, aber das geht doch dann auch oft nicht so schnell danach, ja, ne? Ist es nicht so, dass man da irgendwie so eine wahrscheinlich biologisch eingebaute Schranke hat, weil eben wirklich Gott zuschaut und sieht, der braucht jetzt gerade nicht urinieren, deswegen ist die Schranke da. Ja. Vielleicht habe ich mir gerade gedacht, ist es ja ein Teil des Reizes von Urinsex, dass man sich so entspannt, dass es doch funktioniert und dass allein dieses Entspannen, dieses Freilassen, dieses Entspannen so geil ist, dass das irgendwie einen Reiz ausmacht. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich es vielleicht ein bisschen verstehen kann.
Ja,
weil grundsätzlich finde ich das nämlich auch einfach eklig und deswegen wundert es mich so sehr, dass der Fragesteller ja selbst auch Urin eklig findet. Und da aber trotzdem drauf steht, weil ich denke dann immer, okay, ich finde halt Urin super eklig und will das nicht in Sex einbauen, aber wenn Leute Urin gar nicht so eklig finden, sondern einfach so dieses warme Wasser darin sehen und das einen geil macht, so, ja gut, dann können sie das natürlich in Sex einbauen, aber wenn man es selbst eklig findet, kannst du dir das erklären?
Warmes Wasser für Afrika. Naja, ich habe ja nur das Glück, mal einen Podcast mit dem Mann mit dem weißesten Urin in Norddeutschland zu machen. Du legst ja da sehr viel Wert drauf.
Ja, ab 13 Uhr spätestens sollte der Urin weiß sein, ja.
Und dann trinkst du halt ja, du trinkst ja auch super viel. Du trinkst ja nicht, wenn du Durst hast, sondern du trinkst einfach.
Weil ich Alkoholiker bin, ja.
Weil du Alkoholiker bist. aus Erfahrung, selbst wenn man dich plötzlich mal um 16 Uhr überrascht, dein Urin ist immer schön weiß. Da gibt's gar nichts dran zu rütteln. Egal, wo man dich Sonntagabend lauert man dir auf, zu Hause klingelt um 18 Uhr und zack, ist dein Urin wieder weiß.
Prüfst das auch gerne mal, ne?
Ich prüf das sehr gerne. So, und dann gibt's jetzt zwei Arten von Pornos auch. Es gibt die so ein bisschen, naja, hochglanzmäßiger sind, wo irgendwie Darsteller 5 Liter Wasser trinken, bis es halt so krass ist, der Harndrang, dass sie halt müssen und das irgendwie dann, weiß ich nicht, diese Umstände ausblenden können oder die Kameras ausblenden können. Und dann gibt es die andere Sorte Pornos und da sehe ich eher unseren Leser. Es gibt sie, diese dreckigen deutschen Pornos, diese Mann mit fucking Specksparte und Bierbauch, krieg jetzt schon eine Erektion, wenn ich dran denke, kahlköpfig, Mitte 50 und eine Frau auch so 42, richtig vernarbtes Akne-Gesicht, kniet in ihrer Billo-Badewanne in der Zwei-Zimmer-Wohnung und lässt sich richtig mit dem goldenen Saft voll sprühen, wie es für keine Frau auf dieser Welt verdient hätte, im Ekelsud des Ex-Mannes voll gepieselt, entwürdigt, erniedrigt bis zum geht nicht mehr. Und genau da sehe ich unsere Hörer.
Ja, vor allem, und das sind ja dann die Typen, die wirklich 2 Tage vorher nichts trinken, damit es auch wirklich Golden Shower ist, ne? So richtig, oh, schon so breiig, schon so ein bisschen dickflüssig.
Wo es auch ein bisschen Kot mit aus der Harnröhre kommt.
Schon so Candies-Pisse.
Wo man nicht weiß, sind das jetzt die Gallensteine, die damit, nee, was sind das, Nierensteine, die damit kommen? Schwierig, ja, aber also, was er als erstes geschrieben hat, war genau mein Gedanke. Ich will nicht auf meine Frau pissen. Ich liebe sie ja doch.
Ist ein wunderschönes Zitat. Für mich eines der Top-Zitate bei Gagreflex. Ich will nicht auf meine Frau pissen.
Aber ich muss, der Zusatz. Ich will nicht, aber ich muss. Sonst fühle ich gar nichts mehr, wenn die Alte heimkommt, wenn ich sie nicht voll pissen kann, wenn sie mir von ihrem Job erzählt. Mir ist doch nichts geblieben.
Oh Gott.
Weil das genau mein Gedanke ist. Wenn ich eine Partnerin habe, die ich liebe, die ich schätze, die ich auf Augenhöhe sehe, unabhängig von sexuellen Spielen, dann will ich dieser Frau, wenn sie noch ein schönes Gesicht hat, auf gar keinen Fall ins Gesicht pissen. Es ist für mich so, als würde ich sie verraten. Es gibt eine besondere Art von Frau, die das auch verdient, ein Stück weit. Nein, aber
ich wollte gerade sagen, ja.
Es gibt so eine Art Frau, mit der man das machen kann, die so ein bisschen dirty und versauter ist.
Ja, genau, das kann ich unterschreiben, so wenn die das dann auch will, aber weil du gerade sagst,
die,
deine Frau, die du magst, die ist auf Augenhöhe ist und dann heißt das ja, du könntest es machen bei Frauen, denen du nicht auf Augenhöhe bist, das finde ich dann schon wieder so richtig, also da würde ich dann wirklich ich bin kurz davor, die Polizei zu rufen, Andreas.
Naja, aber er sagt es ja selbst, warum, weil es geht ja um das Erniedrigen, ich könnte jetzt nicht eine Partnerin, mit der wir danach überlegen, ob wir uns ein neues Sofa holen, oder die irgendwie die Einkäufe für mich erledigt, da könnte ich nicht sagen, ja, soll ich dich vorher noch eine Runde vollpissen? Das ist
absolut.
Eher,
nee, das, ja, weißt das du, sehe ich auch so, aber ich weiß total, was du meinst, aber ich glaube, es ist trotzdem schwierig, weil ich finde, dieses ganze Erniedrigen beim Sex ist nur dann okay und auch völlig legitim, wenn es als Spiel betrachtet wird. Also wenn es nicht eine tatsächliche Erniedrigung ist im Sinne von, du bist mir nichts wert und deswegen behandle ich dich, als würde ich dich erniedrigen, so, deswegen pisse ich dich an. So. Also ich finde, das geht wirklich nur, wenn eben beide sich drauf einlassen. Ja, ich will jetzt erniedrigt werden, aber natürlich sind wir eigentlich auf Augenhöhe. Trotzdem weiß ich, was du meinst. Wenn man, vielleicht sind wir nicht die Typen dafür, Frauen oder eine feste Freundin zu haben, die so tickt und deswegen. Ergo wollen wir das eben nicht bei unseren Frauen machen, aber es gibt ja sicherlich Leute, die nur in einer Beziehung sein können mit einer Frau, die eben auch so total versaut ist und dann wäre das ja wieder in Ordnung, ja.
Ich denke, wir würden es gegenseitig bei unseren Frauen auf jeden Fall machen wollen. was ich interessant finde, ist, dass sie ja schon, weil als ich das gelesen habe, ich will nicht auf meine Frau pissen, dachte ich, ja, okay, dann schreibt er aber, dass die ja
ja. Okay. Da dachte ich, ja, okay.
Keine
Scheiß Ratten einfach vor uns sind, ey.
Aber dann sagt er ja hinten raus, naja, sie haben schon so eine offene Beziehung, sie ist bi, sie darf mit anderen Frauen vögeln, die wollen mal zu einer Sexparty gehen. Und das wiederum klingt für mich nach einer 1A-Frau zum Vollpissen.
Ja, und vor allem, du weißt ja auch nicht, von wie vielen Frauen sich deine Frau anpissen lässt, ne? Das wäre ja
mit
diesem Plot-Twist, wenn du das ihr erzählst. Ich dachte nämlich, bevor du diesen zweiten Teil vorgelesen hast mit der Info, dass ihr eine offene Beziehung habt und so, dachte ich erstmal, ja, bei dem Gespräch möchte ich gerne dabei sein, dass du deine Frau sagst, ey du, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne mal eine andere Frau vögeln. Und wenn wir schon dabei sind, ich würde die gerne anpissen. So, das sind, glaube ich, zu viele Forderungen und zu viele Schockmomente hintereinander, da würde wahrscheinlich jede Beziehung zu Bruch gehen. Aber durch diese Zusatzinformationen im Sinne von, ja, sie darf vögeln, wen sie will, sozusagen, und im Prinzip macht ihr auch eine Sexparty, finde ich, ist es ein Gamechanger. Dadurch bist du deinem großen Ziel, eine Frau anzupinkeln, einen ganzen Schritt näher gekommen.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde, das ist der Einstieg für dich. Oder verstehen wir uns gerade falsch? Also ich finde, ein Dreier ist genau die richtige Gelegenheit, die andere anzupissen.
Ja, gerade wenn es noch mehr als drei, also wenn es dann Richtung Vierer, Fünfer geht, ich glaube, dann wird
alle werden dann gepisst.
Pisssex immer wahrscheinlicher. Je mehr Sexpartner beim Sex dabei ist, desto häufiger wird auch gepisst. Das ist eine physikalische Regel. Also ich glaube schon, ihr habt eine sehr liberale Beziehung und es wundert mich eher schon, dass ihr über deine Vorlieben, auch wenn sie noch so widerwärtig sind, dass ihr darüber noch nicht gesprochen habt. Weil offensichtlich habt ihr schon über alles gesprochen, nämlich ey, vögel doch einfach jede Frau, die du vögeln willst und lass uns nächste Woche mal in den Swingerclub gehen.
Absolut. Und wenn das alles nicht hilft, dann kannst du natürlich immer noch den Umweg über ein Porno gehen, ne? Also, dass du ihr mal so Pornos zeigst, wo das passiert und sie da so langsam hinfühlst, indem du sagst, oh, oh shit, ich muss auch gerade dringend schiffen, mach mal den Mund auf. Also so ganz dezent versuchst sie so langsam, dass sie vielleicht im Affekt dann sagt, ah ja, stimmt. Oh.
Ich will jetzt nicht aufs Klo gehen, weil die Szene ist so spannend gerade. Kannst du nicht vielleicht kurz
beim nächsten Thriller dann, oh fuck, ich will wissen, was passiert. Wir können doch ganz normal auf Pause machen bei Netflix. Nee, ich muss jetzt pissen.
Ja gut, da komm.
Es könnte dann weitergehen mit, ach Gott, die Toilette ist schon wieder verstopft. und solche kleinen Spielchen könnte man dann langsam, um dem Ziel näher zu kommen, etablieren.
Ja, also auf jeden Fall drüber sprechen oder vielleicht dir selbst nochmal Gedanken drüber machen, ob es wirklich die Pisse ist, die dich so anmacht. Weil ich bin ein bisschen skeptisch und will dir diesen Gedankengang mal einpflanzen. Vielleicht, du stehst höchstwahrscheinlich gar nicht unbedingt auf so Urinsex, sondern dieses generelle Degradieren, dieses unterwürfige jemanden anpinkeln, findest du geil. Weil du Urin selbst ja nicht geil findest, sondern wirklich einfach nur, du schaust dir das einfach nur gerne an, wie eine Frau spielerisch erniedrigt wird. Und das kannst du umlenken, glaube ich. Weil da kannst du sicherlich dann eher mal mit deiner Freundin drüber reden, dass du wirklich so, keine Ahnung, irgendwelche Spielchen mit ihr spielst, so Rollenspiele, wo sie wirklich komplett erniedrigt wird im Spiel. Ja. Und das kannst du sicherlich eher erreichen als die Sache mit dem Pinkelmarathon.
Ja, oder du hörst einfach mal auf, so ein verdammter Freak zu sein und lässt die Pisse da, wo sie hingehört, nämlich in der Kloschüssel, verdammte Axt. Und wenn deine Frau zufällig da drüber kniet, ja, dann go.
Du sagst hinters Sofa. Hast du schon mal, weil du so dringend musstest, irgendwie, ich kenne zum Beispiel Geschichten von Leuten, die bei einer Frau übernachtet oder damals so im Teenie-Alter vielleicht bei einer Freundin übernachtet haben und dann sich nicht getraut haben, auf die Toilette zu gehen, weil da draußen irgendwie noch der Vater gerade ein Nutella-Brot schmiert und deswegen dann in eine Vase gepinkelt hat im Zimmer der Freundin. Das habe ich mal gehört.
gehört.
So was mal passiert? Nee, also ich habe es nicht gemacht. Ich könnte, glaube ich, nicht. Ich könnte psychisch nicht pinkeln an einer anderen Stelle als auf dem Klo. Ich finde es sogar schwer, im Meer oder so zu pinkeln. Da muss ich mich wirklich konzentrieren, wenn ich ins Meer pinkeln will. Da muss ich wirklich kurz Yoga machen, mehr oder weniger Tai Chi durch den Kopf gehen lassen, um da wirklich locker lassen zu können. Denn mein Penis pisst nur in die Toilette.
Sehe ich genau so. Also Scheißen geht super im Meer. aber das Kleine davor schaffe ich nie. Das ist auch unangenehm, weil dann die Delfine oft schon hochkommen mit meinem Kot und dann natürlich erwartet wird, dass ich auch rein gepisst habe, aber das kann ich dann oft nicht vorweisen. Nee, ich habe das noch.
Pissgeilen Delfine, ne? Komm, piss mich an, komm schon.
Wenn ich jetzt noch blute, kommt noch ein Hai. Nee, also natürlich habe ich noch nicht, weil ich Angst hatte, dass es zu unangenehm wird, wenn ich dem Vater auf dem Flur begegne, dass ich dann lieber das ganze Sofa voll pisse und für immer der Junge bin, der nicht an sich halten konnte. Nee, das habe ich noch nicht gemacht, auf gar keinen Fall. Und ich gucke gerade in meiner Wohnung rum, hier gäbe es nicht meine Vase.
Ja, oder halt wie der Fragensteller aus Folge, keine Ahnung, 34 oder so, der dann da hinter die Heizung gekotzt hat.
Och ja, Jesus, ja.
Beziehungsweise die nicht wussten, wer es getan hat. Und das ein riesen Krimispiel war.
Ja. Nee, also natürlich noch nie passiert. Ich bin da bei dir. Ich muss schon immer echt einen guten Tag haben, dass ich das überhaupt in einem Busch machen kann, in so semi-öffentlichen Plätzen. Irgendwie, wenn man dann mal in den Wald geht oder so, oder im Park. Da habe ich dann schon immer Probleme. Aber nee, also sonst gar nichts.
Aber was mich ein bisschen wundert, und ich frage mich, ob du da ganz ehrlich bist, was deine Vorlieben betrifft,
ist, dass fragst du ja mich schon, oft, ja.
Du ja schon relativ häufig bei mir rumkommst, um zu gucken, ob meine Pisse noch weiß ist und so weiter. Nee, du hast ja schon relativ viele Informationen gerade zu so Pisspornos gehabt.
Ja.
Ist es nicht auch bei dir so, dass wenn, also bei mir ist es so, wenn das jetzt nicht im Titel stand, immer häufiger passiert das ja auch einfach so mal, ne? Im Video früher war es wirklich komplett auf, okay, du musst schon ein Freak sein, der darauf steht, um das Video anzuschauen, aber heutzutage in den Pornos lassen die ja sich überall gehen, du in jeglichen Positionen. Lassen die da das Wasser laufen. Und da bin ich zum Beispiel ein Typ, der sofort wegschaltet. Bei dir nicht.
Nee, das stimmt.
du guckst dir dann die Ursula schon noch bis zum Ende an, wie sie da in der Badewanne vom 50-jährigen Udo angepinkelt wird. Oder wie muss ich das verstehen?
Naja, ich guck's natürlich eher aus soziokulturellen Punkten als jetzt wirklich aus blanker Geilheit. Also das ist eher, natürlich masturbiere ich dabei, aber das ist eher nachdenkliches Masturbieren.
Das ist Recherche für Gagreflex.
Ja, weil ich frage mich dann zum Beispiel wieder, also wenn sie es dann so in der Badewanne machen und sie dann so auf Knien in der Badewanne hockt, dann denke ich immer, das ist mir zu orchestriert und es hat auch keine Eier, weil entweder ich pinkel das ganze Wohnzimmer voll, weil es geil ist, dann sage ich doch nicht, oh nee, lass mal jetzt halbherzig in die Wanne gehen. Wenn, dann möchte ich, dass die drei Mietparteien nach mir noch was davon haben oder irgendwie mit dem Laken dann da übers Bett spannen, damit, finde ich alles, ist immer ein bisschen halbherzig. Ja, ich finde es schon nicht so super. Also ich find's einfach spannend und das, was du vorhin gesagt hast, war genau mein Gedanke. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was du gesagt hast.
Scheiße. Aber was war denn dein Gedanke?
Gleich geht's noch um Hochintelligente, Alter. Was für ein Lead-in. dass ich denke, dass ich das nicht könnte. Ich könnte das, also dementsprechend habe ich es auch noch nicht gemacht, Spoiler. Aber ich könnte das, glaube ich, auch einfach nicht. Also, weil das, ich pinkel schon lieber alleine bin schon unsicher, wenn jemand im Park auf einem Weg hinter mir läuft und ich die Schuhe höre. Also, glaube ich, könnte ich es nicht mit einer erwartungsvollen Frau vor mir cleant.
Nee, ich auch nicht. Und dann auch noch mit einer Erektion. Also da ist bei mir biologisch das auch einfach nicht mehr machbar. Aber interessant, du bist auch so ein Steilpinkler, ne? Also im Pissoir, wenn jemand neben mir steht, kann ich, da muss ich gerade schon einen lockeren Tag haben, um da pinkeln zu können.
Ich gehe immer in die Kabine, um zu masturbieren. Könnte das nicht einfach an so einem Becken oder wofür sind die da?
Ich hab tatsächlich beim Oktoberfest. Hast du die Wahl? Ich war 3 Jahre hintereinander auf dem Oktoberfest, weil mein Bruder.
Ja, ich kenne die Fotos, ja.
Und da habe ich tatsächlich immer nach dem Oktoberfest nicht nur einen heftigen Kater gehabt, sondern immer auch Muskelkater im Bauch, weil ich da stundenlang am Pissoir stehe und drücke, was das Zeug hält. Oh. Wirklich meine Bauchmuskeln und Blasenmuskeln anspanne, damit da was rauskommt. Weil auf dem Oktoberfest bist du eigentlich dazu gezwungen, neben 15.000 besoffenen Idioten, die dir auf Italienisch auf den Schwanz spucken und dann daneben kotzt einer ins Pissoir. War und da drüben ist so ein deutscher Proll, der dich anfurzt und so wirklich 2 Zentimeter neben dir. Und du musst diese Gefahr einfach ertragen, weil die Pissstelle, die sind einfach immer voll. Da musst du eine Stunde warten und das kannst du nicht machen. Pissstelle! Die Kabinen sind einfach immer besetzt und du musst da wirklich, wenn du eine Mass Bier getrunken hast, dann musst du so schnell wie geht auf Klo, dann kannst du nicht nur eine halbe Stunde warten und dann gehst du da auf die Kabine und es ist alles von oben bis unten voll geschissen und voll gekotzt. Also wirklich, das Oktoberfest ist eine einzige Gag-Reflex-Folge.
Ich wollte gerade sagen, es klingt erstmal wie die Toilettensituation bei Gag-Reflex live. Und ist Pissstall? Pissstall ist doch ein deutscher Comedian, oder nicht? Ich glaube nicht, dass es Pissstelle heißt.
Ich weiß es nicht.
Oh Gott, ja, aber könnte ich auch
Stallungen.
Nicht. Das Gehöft. Wo ist denn hier das Gehöft? Ich glaube, dass ich da auch nicht in der Lage zu werden. Das ist aber nicht das, was ich am kritischsten finde am Oktoberfest, muss ich dazu sagen.
Sondern?
Hey, die scheiß Bayern. Die mir mein Oktoberfest wegnehmen wollen.
Oh. Na gut, ich würde sagen, diese Frage ist zumindest ausreichend beantwortet. Dann lass uns doch mal zur weniger pissigen, eine Frage mit weniger Urin kommen.
Ja, ich schieb jetzt mal den wirklichen super Kontrast ein, denn vorletzte Folge haben wir uns mit Intelligenz beschäftigt, auf die Frage, wie dumm sind wir eigentlich? Wir können uns nichts merken, wir können nichts behalten, wir lesen viel zu wenig und so weiter. Ironischerweise hatten wir da noch Mikrofonprobleme, was uns zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst war. Aber was natürlich einfach ein Comedy-Stilmittel von uns war, um die Frage nochmal zu unterstreichen. Und dann öffne ich mein Postfach und lese Folgendes. Soziale Intelligenz und andere Dummheiten. Hallo Andreas und Lars, ich habe mir gerade die Folge 72 Hahnenkampf angehört und möchte einiges in Bezug auf euer Schwadronieren zum Thema Intelligenz loswerden. Vorab, ich bin Mitglied von Mensa International, einem Verein für hochintelligente Menschen. Um sich für Mensa zu qualifizieren, muss man im Rahmen eines psychologischen IQ-Tests unter Beweis stellen, dass man zu den intelligentesten 2% der Bevölkerung gehört. Das entspricht einem IQ ab 130 Punkten. Nun einige Gedanken zu dem Thema. Lars, bitte verwende das Wort soziale Intelligenz nicht außerhalb der behüteten Grenzen einer Waldorfschule. Das Konzept der sozialen Intelligenz gibt es in der Psychologie und Neurologie nicht, ebenso wenig wie emotionale Intelligenz und dergleichen. Fairerweise muss ich sagen, ich glaube, ich hätte das ins Spiel gebracht. Hier spricht man von Kompetenzen. Soziale Kompetenz in Form von Empathie etc. zum Beispiel. Es gibt nur eine Form der Intelligenz und das ist Intelligenz. Kognitive Leistungsfähigkeit. Sehr gut messbar mit einem IQ-Test. Alles andere, dem irgendwelche Namenstänzer das Wort Intelligenz angehängt haben, entbehrt jeder wissenschaftlichen Basis und fachlicher Anerkennung. Zweitens. Wie Lars richtig erkannt hat, ist Wissen ungleich Intelligenz. Doch trotzdem gibt es praktisch immer eine Korrelation zwischen Wissen und Intelligenz, weil eines der Hauptmerkmale von Intelligenz auch große Neugier ist. Aus meiner Erfahrung mit hochintelligenten Menschen wechseln diese mit vollkommenem Selbstverständnis, dass der andere weiß, wovon gesprochen wird. Zwischen Seneca-Zitaten, Exkursen zur Quantenmechanik und Fun Facts über die Meiji-Restauration im Japan des 19. Jahrhunderts. Neugier ist prinzipiell ein guter Indikator für die eigene Intelligenz. Ich lese bzw. höre ungefähr 60 bis 80 Bücher im Jahr. Dazu kommen noch Zeitungen, Podcasts, Fortbildungen und akademischer Austausch. Und mit so einem Schnitt bin ich nicht ungewöhnlich unter meinesgleichen. Im Endeffekt macht das nicht nur den Unterschied darin, ob man Krieg und Frieden gelesen hat, sondern ob man Tolstoi auch zitieren kann, um damit ein Argument in einer Debatte über den Nihilismus in der Literatur des späten 19. Jahrhunderts unterstreichen zu können. Aber es sind nicht nur die Klassiker und Naturwissenschaften, sondern auch Wirtschaft, Politik, Bienenzüchten, Rennräder, Psychedelic Rock der 60er, Waffensysteme, Cloud Rap und Kochen. Das Klischee vom Nerd, der sich nur mit MINT-Fächern auskennt, kann ich nicht bestätigen. Hochbegabte Menschen wissen einfach meistens sehr viel auf sehr vielen Gebieten. Ich glaube, dass ich den dummen Referendariaten beruhigen kann. Ich nehme an, er ist ganz normal. Außergewöhnlich intelligent ist er wohl nicht, denn das merkt man, und zwar mit jedem Lebensjahr mehr. Denn Hochintelligenz als Eigenschaft führt zum Ausbau der kognitiven Überlegenheit im Laufe des Lebens. Mit 10 Jahren entspricht die gesteigerte kognitive Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Durchschnitt ungefähr 30%, mit 40 Jahren ungefähr 50 und mit 70 Jahren liegt sie bei 80%. Viertens, die, das kann man eh googeln, Aussage ist ein Zeichen von mangelndem Verständnis. Intellekt ist die Fähigkeit, vorhandenes Wissen abzurufen, anzuwenden und neu zusammenzusetzen, worauf dein Hirn nicht sofort zugreifen kann, weil das Wissen vorhanden ist, um es neu zusammenzusetzen und anzuwenden. Das könnte genauso gut auf einer Steintafel auf dem Mond stehen, wie auf dem Bildschirm deines Smartphones. Es bringt dir nichts. Wissen ist wie ein Misthaufen. Du wirfst Zeug drauf, das arbeitet in deinem Hirn und daraus entsteht der Nährboden für Ideen und Schlussfolgerungen. Selbst wenn du nicht mehr kannst, sagen kannst, was genau die einzelnen Bestandteile sind. So, auch wenn es mit Krieg und Frieden nie was wird, vielleicht habt ihr ja zumindest diesen Text bis zum Ende geschafft. Danke für einen unterhaltenden Podcast seit 72 Folgen und ausnahmsweise mal liebe Grüße vom anderen äußersten Ende der Menschheit. Nicht nur immer von übergriffigen Firmenpartygängern, Filialleitern und Parkplatzperversen.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe diese E-Mail dann auch gelesen, als das reingeflattert kam in unser Postfach, weil mich das wirklich auch brennend interessiert hat, was deine Antwort, was er für eine Antwort hatte. Und ich muss wirklich sagen, ich habe es sehr genossen, die E-Mail zu lesen. Also ich find's richtig cool, wie er das geschrieben hat und ich verstehe das auch total. Und ich musste auch lachen dabei, weil man sich so selbst ein bisschen ertappt hat, so dieses, ey, was hältst denn du als Außenstehender von der Intelligenz? Da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil der Mann hat recht. Wir sind keine hochintelligenten Menschen, Andreas. er scheint einer zu sein oder gibt es vor, ich glaube ihm jetzt einfach mal, weil es gibt jetzt eigentlich keinen großen Grund, ihm da eine Lüge zu unterstellen, sondern er ist hochintelligent und ich finde, das merkst du auch. Das merkst du einfach.
Also, ich
nicht die hellsten Birnen sind, Andreas.
Ich frage mich natürlich schon mal, warum man, wenn man schon eine Intelligenzvereinigung hat, warum man sich nach einer fucking Uni-Kantine benennt, wenn man wirklich die Chance hatte, sich einen richtig coolen Namen zu geben, verstehe ich nicht so wirklich. Ich verstehe auch, es ist gerade ein bisschen schwierig, denn man neigt natürlich einfach dazu, sofort auch in alle Richtungen zu treten und auch nach oben zu treten. Und ich weiß, dass Hochbegabte aus eigener Erfahrung nicht so ein leichtes Leben haben, oft sozial isoliert sind, deswegen auch solche Vereinigungen natürlich genießen, weil sie da unter Gleichgesinnten sind und Gleichintelligenten sind und sich auf Augenhöhe begegnen können. Aber im normalen Leben sind es oft natürlich Freaks, die irgendwie mit 6 viel weiter sind als gleichalte Leute, dann 2 Klassen überspringen, dann ja, komplett klar, ja. Sozial isoliert sind, dann kommt die Phase, wo es cool ist, dass man nichts weiß in der Schule und keine Einsen schreibt, dann sind die komplett überfordert, machen mit 14 Abitur, gründen eine App, gewinnen 3 Milliarden Dollar pro Jahr, aber sind tief im Herzen einfach super unglücklich. Das möchte ich mir bitteschön auch weiter einreden.
Nee, das brauchst du dir gar nicht einreden. Er würde wahrscheinlich sogar sagen, da hast du komplett recht. Ich glaube einfach, also ich finde es auch lustig, wie er das so geschrieben hat mit dem, das Waldorfschüler war natürlich wieder ein bisschen gehässig, wie so oft bei hochintelligenten Menschen, die so ein bisschen
herablassend
sind.
Ja, weil es natürlich aber auch ihr gut ist. Es ist ja für die, ja, wie klar. Für andere Leute Fußball. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich habe auch mal im Amateurverein gespielt und Manuel Neuer sitzt genau. Dir gegenüber, würde er auch sagen, deswegen sind sie natürlich sofort ein bisschen angegriffen. Es gibt natürlich auch ja Tests für soziale Intelligenz. Du kannst auf der anderen Seite ja auch Sachen wie Logik, kannst du ja auch fördern und trainieren. Also natürlich verstehe ich, dass er auf der Reinheit des Wortes Intelligenz beharrt und sowas
ja, genau,
wie soziale Intelligenz abstrafen will. Aber diese Begrifflichkeiten sind natürlich nicht einfach nur fingiert.
Die sind nicht fingiert, aber ich kann mir schon vorstellen, man müsste das nochmal recherchieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann so eine Art Pseudowissenschaft ist, dass man wirklich das rein faktisch nicht wissenschaftlich belegen kann, dass es sowas wie eine soziale Intelligenz gibt, sondern dann wirklich eher so in Richtung Kompetenz und dann so Leuten wie uns, die nicht mal gerade Sätze bilden können, wie man gerade sieht, dass die sich dann immer einreden, nein, ich bin schon auch intelligent, ich bin zum Beispiel kreativ intelligent oder so, oder sozial intelligent. Das ist so ein bisschen wie wenn du es mit Fußball vergleichst, sag ich auch nicht, ja, ich bin schon auch Profifußballer, aber halt irgendwie kreativ, also im Kopf kann ich gute Pässe spielen oder keine Ahnung, ich bin ein guter Trainer, aber das macht mich doch kein guter Vergleich, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Also ich akzeptiere das einfach, dass es sowas vielleicht nicht gibt, dass man dann wirklich eher von Kompetenzen spricht, weil da einfach eine wissenschaftliche Abgrenzung da sein bestehen muss. Aber das Problem ist folgendes, der Begriff Intelligenz wird ja auch nicht so verwendet, wie er das gerne hätte, also so wie das im rein wissenschaftlichen Bereich irgendwie anerkannt wäre, sondern Intelligenz wird ja auch wirklich komplett inflationär verwendet. Der ist dumm oder der ist intelligent. So, du machst wirklich eine ganz klare Abstufung und so eine dumme Abstufung und sprichst schon von jemandem, der Intelligenz ist, weil er XY kann. Dabei sind eigentlich ganz andere Faktoren da entscheidend. Das heißt, weil wir es in der Gesellschaft so salopp verwenden, intelligent oder nicht intelligent, kann man durchaus sagen, ja gut, dann können wir auch gleich Kompetenz noch mit reinwerfen und das auch noch zählen. Weißt du, was ich meine?
Wie du immer sofort kuscht, jedes Mal, wenn uns ein Hochbegabter schreibt. Oh ja, Entschuldigung, Eure Lordschaft, ich wusste es nicht, ich gehe mal weiter Kartoffeln säen. Ich bin ja echt nur, come on.
Deswegen, eingangs wollte ich auch sagen, ich habe da so eine zweigeteilte Meinung zu. Das war jetzt die erste, die wirklich einsehen, alles klar. Es gibt nun mal hochintelligente Menschen und solche, die es nicht so sind. Und die andere Seite ist die du auch schon angesprochen hast, es sind einfach ganz oft Arschlöcher. Und du willst ja auch nicht, wenn ich jemanden irgendwie sage, ey, guck mal, ich habe mir hier, ein neues Tattoo gestochen, findest du es schön? Und dann versucht er dein Tattoo da zu interpretieren, ob das irgendwie die Bogen der Min-Dynastie oder sowas widerspiegeln. Du willst einfach nur zeigen, guck mal, ich habe hier einen geilen Totenkopf auf der Arschbacke. Ja. So, und das heißt, das sind ganz oft auch so ganz unangenehme Arschlöcher, wozu die aber auch stehen teilweise, sagen so, ja, ich bin hochintelligent, aber ein Arschloch und sozial komplett inkompetent. Darum geht's aber in dem Fall
nicht. Naja, weil also, ihnen natürlich auch
nur drum, okay, ja.
Weil ihnen soziale Kompetenzen natürlich oft auch fehlen, deswegen dieser Hass darauf. Also gut, ich verstehe das, wie gesagt, auch, wir müssen nicht weiter über die emotionale Intelligenz reden. Ich würde schon sagen, dass das durchaus was ist, was ja auch nur ein Konstrukt aus verschiedenen Kompetenzen ist, genauso wie die Intelligenz ja auch aus, weiß ich nicht, aus Logik, Abstraktion, whatever. Was ich aber natürlich eigentlich viel spannender finde als diese Begrifflichkeiten, auf die er, wie gesagt, naturgemäß natürlich beharren muss, ist dieses Wissen ist ungleich Intelligenz und diese Neugierde. Das finde ich nämlich super spannend. Und das, finde ich, ist was man auch im Alltag merkt, ob Leute eine Neugierde haben, generell wirklich von klassischen, die Gier auf Neues, Wissen, Erfahrungen, was Neues lernen etc. oder nicht. Das macht für mich auch den Unterschied, ob man einen Gesprächspartner hat, der intelligent ist, der neue Sachen erleben möchte oder ob er sich ausruht mit dem, was er bisher weiß. Und da würde ich uns zumindest beide als weiterhin neugierig einschätzen. Wir sind noch nicht an einem Punkt, wo wir sagen, das war's jetzt, wir machen Deckel drauf, wir hoffen, dass jetzt nicht mehr so viel Wissen rausgeht, aber wir sind eigentlich so ein tropfendes Fass, wo natürlich auch ständig irgendwie ein bisschen Ausfluss ist, aber wir haben den Deckel zumindest offen, auch um neue Sachen reinzuholen, auch wenn wir natürlich niemals 60 bis 80 Bücher lesen.
Ja, eben, also ich nicht falsch verstehen, ne? Ich will ja nicht sagen, wir sind dumm. Ich glaube, wir sind intelligente, um nicht zu sagen, wir sind wahrscheinlich sehr intelligente junge Männer.
Hast du mal einen Test gemacht?
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber es gibt ja noch die Abgrenzung zu hochintelligenten, also so wirklich überdurchschnittlich intelligenten Menschen. Und wir sind sehr intelligent, das heißt, spiegelt sich vielleicht dann auch in dieser Neugier wieder. Aber uns fehlt es halt dann, diese Neugier zu sagen, okay, ich lese wirklich jeden Tag ein Buch. Oder ich interessiere mich zum Beispiel für total viele Sachen, wenn ich mit einem Menschen spreche, der, keine Ahnung, Astrophysik studiert, dann unterhalte ich mich mit dem einen Abend lang und stelle 1000 Fragen, weil ich wahnsinnig wissbegierig bin. Aber am nächsten Tag habe ich erstens alles vergessen und zweitens kaufe ich mir dann nicht noch 3 Bücher und lese die, um mich da wirklich weiter zu informieren. Und das macht den Unterschied aus zwischen einer hochintelligenten Person und einer normal intelligenten Person.
Absolut.
Da muss man schon unterscheiden. Und
richtig,
was ich auch noch sagen wollte, ganz eklig finde ich, ganz, ganz ekelhaft finde ich diesen Club. Weil das mag sein, dass das dann messbar ist, dass jemand hochintelligent ist, aber ich glaube, es gibt dann noch mal eine Abstufung unter den Hochintelligenten, nämlich so Leute wie, keine Ahnung, superintelligente Menschen wie, kann nur von so einem Minderbegabten wie mir jetzt kommen, Albert Einstein als Beispiel zu nennen, aber Albert Einstein ist doch keiner, der damals unbedingt gucken wollte, wie hoch sein scheiß IQ ist, damit er in irgendeinen dummen Club kommt. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, seinen Lebenslauf, aber ich glaube einfach, das war nicht so. Und es sind oft diese versagenden Hochintelligenten, weißt du, die vielleicht irgendwie ein 1-0er Physikstudium abgeschlossen haben und meinetwegen auch ganz gut verdienen, aber einfach grundlegend Versager sind, was Menschlichkeit angeht und was Mensch, das Menschsein angeht. Die sind, die machen dann da online irgend so einen dummen Test, um dann sich da zu diesen Mensa-Hochintelligenten zählen zu lassen. Also ich muss schon lachen, wenn ich darüber nur nachdenke. Und das hat wiederum dann so ein bisschen mein Bild von dem jungen Mann getrübt, der uns geschrieben hat. Aber ich denke, das hast du doch nicht nötig. Wenn man in so intelligent ist, muss man doch nicht in so einen dummen Club gehen.
Nee, das sehe ich genau anders. Also ich, was ich eben schon meinte, ich finde, das ist folgerichtig, denn natürlich, das ist logisch, wie wir Hochbegabten sagen. einfach ein zweisilbiges Wort. Boah, krass. eben Probleme gehabt, den Text von ihm richtig zu lesen. Aber gut, bin auch besoffen, was erwartet ihr? Das ist für mich folgerichtig, denn diese Leute haben ja oft das Problem, dass sie eben sozial nie so richtig reinpassen und nur unter Gleichgesinnten sich wirklich mal auf Augenhöhe austauschen können, ähnlich wie es Obdachlosen geht oder anderen sozialen Gruppen, die eben dann nur unter sich den Austausch haben. Da hat keiner, glaube ich, muss das Gefühl haben, oh, darüber darf ich jetzt nicht reden, sonst stempeln mich die anderen wieder ab. Ich glaube, dass das schon zwingend notwendig ist. Ich finde ja nur, dass man sich einen cooleren Namen geben könnte.
Naja, aber du kannst doch auch auf andere Art und Weise Hochbegabte kennenlernen, indem du einfach an die Uni gehst oder irgendwie.
Bei Elitepartner?
Bei Elitepartner zum Beispiel. Du musst da nicht da so einen Online-Test machen, der dann bestätigt, dass du 135 hast. Und wenn du nur 125 hast, kommst du nicht in den Test rein. Hast du so einen Test mal gemacht?
Ja, aber als Jugendlicher, ne? Oder irgendwie. Da war es bei irgendwas, weiß ich nicht, 110 oder so? 105, 110?
Boah, das ist ja hochintelligent.
Naja, also alles irgendwie unter 100 ist doch unterdurchschnittlich, oder? Ist 100 nicht der Durchschnitt sogar?
Nee, ich glaube so knapp unter, oder? Irgendwas mit 96.
Ist es inzwischen runter? Na, wahrscheinlich hat sich das auch aber damals war ich noch im Studium und in der Lehre und in der Forschung sozusagen, abstrahiert gesagt. Das ist schon was anderes. Wie gesagt, so du kannst ja auch Gehirnjogging machen, genauso wie du, er wird es hassen, der Hörer, aber genauso wie du soziale Kompetenzen stärken kannst, kannst du ja auch intelligente Sachen stärken weiß ich nicht, Schach etc., andere Sachen, um Logik zu fördern, Dame, das geht ja schon. Also es ist ja kein Wert, der immer gleich bleibt. Der entwickelt sich ja auch im Laufe des Lebens.
Ja, er meinte ja auch, dass dann irgendwie später sich das noch viel krasser herauskristallisiert, wie wahnsinnig schlau man ist. Dann so mit 70 bist du wirklich viel schlauer als die anderen Senioren im Alzheimer-Heim.
Ja, bist trotzdem tot.
Da sind IQ noch von 30 oder so noch übrig geblieben, immerhin. Ja, aber genau, ich müsste mir mal so einen Test anschauen, weil so wie ich das so aus der Schulzeit und Jugend kenne, dann sind es halt wirklich nur so kleine Logiktests, dass du irgendwie wirklich auch mathematische Intelligenz, jetzt fange ich wieder an, diese Gruppe aufzumachen, mathematische Intelligenz, aber der junge Mann wird uns doch zustimmen, dass man durch, also wenn du jetzt mathematische, logische Aufgaben lösen kannst, heißt es ja eben noch nicht das, was er auch später gesagt hat, dass du nämlich wirklich gesellschaftliche, geschichtliche Zusammenhänge in ein Gespräch mit einbauen kannst. Klar, das ist wahrscheinlich so der Grundbaustein, den jeder braucht, um sowas machen zu können. Aber trotzdem gibt es sicherlich Leute, die nur mathematisch, logisch denken können, aber eben nicht diese Transferleistungen bringen können, die er dann noch aufgezählt hat. Aber sowas wird wahrscheinlich in einem ordentlichen Intelligenztest dann schon auch gemacht. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, so einen Test wirklich mal zu machen.
Na, fairerweise habe ich auch 5 Bücher gelesen und habe mir zu jedem ein Zitat gemerkt, was ich unregelmäßig droppe. Natürlich einfach, um intelligenter zu wirken. Das ist die alte Harald-Schmidt-Schule, dass man immer mal kurz irgendwas aus dem Prozess von Kafka am Start hat, falls es mal gebraucht wird. Ist für mich aber, wenn ich das von anderen höre, finde ich das immer sofort prätentiös. Was ich aber auch noch gesehen habe, und da muss ich ihm zustimmen, dieser vierte Punkt, das kann man eh googeln, ne? Das haben wir ja gebracht. Er hat das zwar, also finde ich, er hat gesagt, das kann man eh googeln. Aussage ist ein Zeichen von mangelndem Verständnis. Intellekt ist die Fähigkeit, vorhandenes Wissen abzurufen. Wir haben das ja nicht so gemeint im Sinne von, wir müssen nicht intelligent sein, denn das Wissen ist ja auf Abruf da, sondern das ist nur, glaube ich, eine Beschreibung für natürlich eine Faulheit, die schon da ist. Ich gebe ihm aber insofern recht, dass das natürlich nicht das Gleiche ist, wenn du jetzt irgendwas nachliest, weil du dann die Informationen holst du dir kurz ab, keine Ahnung, wann, weiß ich nicht, irgendwer geboren wurde, irgendein Promi, wann war nochmal 9/11, ach ja, stimmt, 2001, dann hast du das kurz und dann ist es aber, sobald du das Smartphone zumachst, hast du es schon wieder vergessen. Wie oft macht man das, dass man was googelt, man guckt aufs Handy, sagt es, macht das Handy wieder zu, dann fragt jemand anders, weil das akustisch nicht verstanden hat, nochmal und man weiß es schon nicht mehr und muss es nochmal neu googeln. Ja. Das, finde ich, ist schon was, wo ich so dachte, jo, da hat er recht, auch wenn er es anders verstanden hat. Das ist schon, zeugt einfach von so einer Faulheit, dass man trügerisch immer glaubt, das Wissen auf Abruf zu haben und sich deswegen gar nichts mehr merken will.
Ja, aber was ich schon auch meinte, ist, dass man sich ja auch wirklich, und das, da bin ich noch gar nicht von ab, dass man sich wirklich auch weniger merken muss, dadurch, dass du es wirklich jederzeit Zugriff hast. Jetzt stell dir zum Beispiel vor, Wissen wird derart AI-mäßig in dein Leben integriert, dass du gar nicht mehr groß Zeit benötigst, um es zu googeln. Zum Beispiel durch so eine Google-Brille oder sowas. Und du hast eine Unterhaltung und jemand bringt eben das, den 100-jährigen Krieg auf im Gespräch und dann wird deine Brille dir sofort anzeigen, wer da gegeneinander gekämpft hat, wann das genau war und so weiter. Ich glaube, intelligente Menschen werden immer unwichtiger und die werden sich immer weniger stark unterscheiden von anderen. Klar, die Transferleistung musst du bringen können, da hat er recht. Es bringt dir nichts, es zu googeln und dann kannst du irgendwie vielleicht den Wikipedia-Artikel vorlesen, aber du kannst es dann nicht intelligent einbauen in ein Gespräch. Aber es gibt ja auch Leute, die einfach nur diese Intelligenz haben, Dinge Transferleistung zu bringen. Also ich würde vielleicht sogar von mir behaupten, ich kann sowas, Transferleistung bringen, habe aber oft nicht das Wissen. Wenn ich dann aber in Zukunft innerhalb von einer halben Millisekunde alle Informationen vor meinem Auge habe, dann kann ich ja einfach nur noch meine Minderintelligenz, nämlich diese Transferleistung, bringen und habe ein ähnlich intelligentes Gespräch wie er.
Die aber was immer du dann die Dudes
und was du dann was du dann nicht machst, das würde mich übrigens auch mal interessieren, die Geschlechterverteilung.
Ja, dann geht doch keine Frau in so einen scheiß Club, weil die, also hochintelligente Frauen sind wahrscheinlich nicht so sozial
nicht so bescheuert. Blöd wie Männer.
Ja.
Naja, hör auf, dass du so, die haben halt, das ist wie, wenn du eine schwere Krankheit hast und auch dann mit Gleichgesinnten zusammen bist, das macht's alles ein bisschen einfacher.
Nee, ich finde diesen ganzen Club-Gedanken, auch wenn ich stinkreich wäre und du gehst dann in so einen reichen Club und triffst dich dann nur mit so Reichen, so das wäre ich auch nicht. Das ist, finde ich, genauso ekelhaft. Und
ja, weil wir nie in solche Clubs gehen können, Lars. Das ist easy. Wenn wir die Chance hätten, wäre ich der Erste, der in so einem fucking reichen Club ist. Na klar. Es ist leicht davon zu sagen, ja, ich würde ja nie ein goldenes Steak essen, so wie Ribéry. Ich würde ja, also ich würde auf meinen HSV-Gehalt verzichten jetzt während Corona. Also ich würde, glaube ich, den Manager-Bonus mit den Angestellten teilen. Würden wir nicht. Ich nicht. Ja. Und das wissen die Leute. Aber du hast eben 100-jähriger Krieg gesagt. Haben wir das nicht in der vorletzten Folge sogar auch gegoogelt? So, und ich musste jetzt wieder googeln, um zu gucken, wann er nochmal war, 14., 15. Jahrhundert. Und das meine ich, das meint er ja auch, wir haben die Info zwar kurz temporär dann gehabt und konnten sie für die Konversation benutzen, aber wirklich gespeichert haben wir sie natürlich nicht. Also ins Wissen überführt haben wir es nicht.
Genau, und wir lesen auch zu wenig und ganz klar, wir sind da weit von entfernt. Also 20, was hat er gesagt, wie viele, 80 Bücher im Jahr? Nee,
60 bis 80.
Müssen wir auch wieder nachgucken. 60 bis 80 Bücher im Jahr und was das auf einen Monat gerechnet bedeutet, das können wir euch nicht beantworten. Da müssten wir jetzt erst einen Taschenrechner rauskramen, um das auszurechnen. Aber es sind viele Bücher, es sind viele Seiten pro Monat.
Ich weiß gar nicht, ob ich so viele sehe, Bücher im Jahr. Also wirklich einfach optisch erfasse. Ich wüsste nicht wo. Ich besuche niemanden, der Bücher zu stehen hat. Ich glaube, ich sehe gar keine 60.
Naja, aber war das eigentlich schon die zweite Frage?
Naja, zeitlich gesehen natürlich. Ja klar, ich würde sagen, das waren unsere Fragen.
Ah, okay. Und uns fehlten natürlich wieder die Antworten, Andreas. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht, wenn ihr uns eure dreckigen oder nicht so dreckigen Fragen schicken wollt, dann tut das einfach an mail@gagreflexpodcast.de. Ihr könnt diesen Podcast gerne bewerten auf iTunes oder uns anderweitig unterstützen, zum Beispiel über eine kleine monetäre Unterstützung. Zum Beispiel vielen Dank an unsere PayPal-Unterstützer, namentlich genannt hier André und Min.
Danke.
Und ihr könnt uns unterstützen via Patreon. Wir haben euch ja bereits gesagt, dass wir mittlerweile zwei Folgen gleichzeitig produzieren. Deswegen lese ich jetzt die Unterstützer von der vorletzten Folge vor. Das wird dann natürlich wieder aktualisiert. Falls ihr jetzt erst dazugekommen seid letzte Woche, habt ein bisschen Geduld. Beim nächsten Mal werdet ihr vorgelesen. Jetzt aber erstmal vielen Dank an unsere 5-Dollar-Unterstützer Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spanpinato, Lukas Rauscher, Papa Fand, Der Arsch muss klatschen, Niklas, Bonaventura Sülzfleisch, Midlihilidu, Das enorme Lineal, ja. Der Fichtenelch, André Karate, Art of the North Star, Trombonesses, Der Mimo, Snack Besteck, Benji, Ferry der Ficker, Eduard K., Das goldene Prinz Albert Piercing. Gaylord will halt wichsen, Zwart Kabel, Fazias, Caruso, Tristan Russo. Stein und Explorer 7. Ganz besonders großer Dank geht natürlich an unsere fetten Unterstützer des 10-Dollar-Tiers.
Unsere obszön übertrieben adipösen Unterstützer.
Nämlich Basti Winkler, Zimtraucher, Captain Jizz, Fresh and Biz. Wer das liest, ist ein Spastilol. Hans Gock. Vielen Dank, Jungs und Mädels, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt. Empfiehlt uns gerne weiter an alle Freunde, wo ihr denkt, die hören sich gerne mal ein paar Pissgeschichten an und danach ein bisschen was über Intelligenz. Solche Sachen gibt's nur beim Gagreflex-Podcast, Andreas.
Genau, so sind wir. Wir sind Lars Paulsen und Andreas Lingsch. Wir sind nicht hochintelligent, aber für euch reicht's.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.